Beim privaten Einkauf achten wir häufiger auf den Kauf von Produkten mit Biosiegel, trennen gewissenhaft den Müll oder vergleichen die Energieeffizienz der neuen Waschmaschine. Im Kleinen entscheiden wir uns häufiger für ein bisschen mehr Nachhaltigkeit. In der modernen Wirtschaft ist Nachhaltigkeit kein Wohlfühlextra oder ein schönes Kapitel im Jahresbericht mehr, sondern eine existenzielle Notwendigkeit und fester Bestandteil der strategischen DNA. Warum viele Unternehmen trotz großer Pläne noch immer im Attention-Action-Gap feststecken und wie Klimaschutz zur neuen harten Währung für den Markterfolg wird, das erfahrt ihr gleich in unserer heutigen Academies-Folge.
Academies, der Interview-Podcast von evagabe.de.
Er ist Academic Practitioner und an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft. Dr. Matthias Damert vereint ein tiefes akademisches Fundament aus seiner Forschung zu Klimaschutzstrategien mit messerscharfer Präzision in der unternehmischen Praxis. Als Senior Consultant und Mitinhaber bei Plant Values navigiert er Organisationen durch den komplexen Dschungel der Green Compliance und macht Nachhaltigkeit durch Instrumente wie die Treibhausgasbilanzierung erst wirklich steuerbar. Sein Credo: Nachhaltigkeit ist kein optionales Wohlfühlthema, sondern muss Teil der strategischen DNA werden. Denn nur wer den Hebel von der bloßen Absicht zur echten Umsetzung findet, sichert sich die Wettbewerbsfähigkeit von morgen. Hallo Matthias und willkommen zur heutigen Academies-Folge.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, erstmal kurz, um ein bisschen warm zu werden hier zum Einstieg in den Podcast. Wie geht's dir denn heute?
Mir geht's gut. Ich bin hierher geradelt, das heißt, ich bin warm. Vielleicht muss ich mich dann ein bisschen warm reden, aber das kriegen wir auch hin. Und dann denke ich, wird's ein guter Podcast heute.
Das denke ich auch. Warm radeln ist schon ein gutes Thema. Die Temperaturen werden langsam so ein bisschen wärmer, zumindest hier so in Sachsen, dass man gemütlich wieder radeln kann und nicht komplett nass und vereist hier im Büro ankommt. Und ich würde sagen, wir starten mit unseren klassischen Entweder-Oder-Fragen, einfach um ein bisschen hier reinzukommen. Und da hätten wir quasi schon die erste perfekte Frage. Fahrrad oder ÖPNV?
Fahrrad, ganz klar. Fahrrad ist flexibler. Ich sag mal, wenn ich jetzt schon mal auf Nachhaltigkeit abstellen soll, ÖPNV ist natürlich auch umweltfreundlich, aber Fahrrad ist einfach toll für Körper und Umwelt gleichzeitig.
Das auf jeden Fall. Dann Frage Nummer 2, Startup-Feeling oder Konzernstruktur?
Startup-Feeling, eindeutig. Mich persönlich, nichts gegen Konzerne, aber mich persönlich würden Konzernstrukturen eher einengen, als dass sie mich zu, ich sag mal, innovativen Lösungen bewegen würden. Das kann man im Startup-Kontext ein bisschen besser machen.
Okay. Wissenschaftliche Studien oder Best Practices?
Oh, das ist fies. Jetzt muss ich mich entscheiden. Am besten natürlich Best Practice auf Basis wissenschaftlicher Studien. Aber ja, ich tendiere eher zu den Fakten, die auf Basis wissenschaftlicher Studien geschaffen werden, die man dann umsetzen kann.
Gut formuliert. Dann CO2-Rechner oder Bauchgefühl? Womit beginnt ein gutes Nachhaltigkeitsprojekt?
Auch eine gute Frage. CO2-Rechner ist so eher meine Tendenz, deswegen das. Denn solide KPIs, wie es so schön heißt, also wichtige Kennzahlen, bilden einfach das Fundament für eine detaillierte Analyse. Und dann kann man immer noch so ein bisschen Bauchgefühl walten lassen, wie man zu diesen Zahlen steht.
Okay, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Langfristige Vision oder schnelle Erfolge?
Ihr habt aber auch gute Fragen hier. Langfristige Erfolge, ja. Also, ich sag mal, die Perspektive ist immer wichtig, die langfristige Perspektive. Und ich denke, die sollte man nie aus den Augen verlieren, auch bei kurzfristigen Erfolgen. Deswegen Tendenz dazu.
Alles klar. Gut, dann sind wir mit unseren Entweder-Fragen schon durch und würden jetzt mal so ein bisschen in dein Steckenpferd gehen, in die Nachhaltigkeit. Und starten auch einfach mal ein bisschen mit unserer Einstiegsfrage. Früher war die Nachhaltigkeit oft nur ein schönes Kapitel so im Jahresbericht. Und heute heißt es, dass es doch eher existenziell notwendig ist, um halt wirklich am Markt etabliert zu bleiben. Und warum kann es sich denn heute eigentlich keiner mehr leisten, das Thema zu ignorieren?
Das ist eine interessante Frage, vor allen Dingen, weil viele für in Stein gemeißelte Dinge bis vor, ich sag mal, eineinhalb Jahren noch für gegeben hingenommen worden, also gerade was Regulatorik jetzt angeht, so Gesetzgebung, ne, du hast gesagt Kapitel im Jahresbericht, das war ja auch so, dass viele Unternehmen das machen sollten, es sollen immer noch Unternehmen machen, ne, es gibt in der EU ja einiges an Gesetzgebung dazu, jetzt gibt es viel Entbürokratisierungsinitiativen auf EU-Ebene, auf deutscher Ebene und das erweckt so ein bisschen den Eindruck, als ob das Thema nicht mehr wichtig wäre. Ja, also man merkt auch so ein bisschen bei den Unternehmen, jetzt aus der Beratung gesprochen, ja, jetzt ist die Regulatorik wieder so ein bisschen lascher, vermeintlich, und das erzeugt den Eindruck, ja, da müssen wir nichts mehr machen. Und ich habe aber gemerkt, auch mit meinen Kollegen zusammen und auch andere Beratungen, wenn wir mit denen sprechen, dass, wenn du sagst, ein Kapitel im Jahresbericht, wenn dieses Kapitel im Jahresbericht mal geschrieben werden musste oder die Unternehmen das gemacht haben, dass automatisch auch so ein Mindshift entstand. Also das heißt, man hat diese Daten beschafft, man hat das mal ausformuliert, und damit hat man gemerkt, okay, das Thema gewinnt jetzt mal an Bedeutung und die Unternehmen werden sich klar, warum das Thema auch wichtig ist. Und dann hat man eigentlich bei fast keinem Unternehmen sagen können, das Thema kann nicht mehr auf der Agenda stehen, sondern man musste sagen, ja, wir müssen was tun. Denn, und damit schließe ich kurz auch an dem Punkt dann erstmal, diese Berichterstattung schließt zum Beispiel so eine strategische Analyse meist mit ein. Und da guckt man halt, was sind Chancen und Risiken zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist eigentlich eh schon was Unternehmen machen sollten, aber viele machen das gar nicht. Und das ist ein Augenöffner und ebnet nochmal so einen Blick für die Zukunft. Wir haben ja gerade über langfristige Perspektive versus schnelle Erfolge geredet. Und genau das macht es. Und da merken die meisten Unternehmen, okay, das Thema ist eigentlich doch nicht weg. Oder das kann ich mir nicht einfach wegdenken.
Ja, zumindest könnte man es kurzzeitig ignorieren, aber langfristig gesehen bringt es halt einfach nicht wirklich Punkte.
Richtig, ja.
Dazu quasi auch schon ein bisschen das Strategische angesprochen. Da kommen wir nämlich quasi so ein bisschen zur zweiten Frage. Früher galt es häufig so, das billigste Angebot gewinnt. Und heute nennt man es dann eher die strategische Beschaffung. Und was bedeutet denn so ein bisschen dieser Paradigmenwechsel für Unternehmen? Wirkt sich das auf Aufträge aus oder ist das irrelevant für Unternehmen?
Ja, also du hast ja auch so ein bisschen in der Einleitung gesagt, so Intention-Behavior-Gap. Ne? Also es gibt viel gut gemeinte Dinge in der Beschaffung, ja, auch was so Labels angeht oder was bestimmte Kriterien für Lieferanten angeht. Ja, auch das, also wenn man jetzt, ich sag mal, im privaten Bereich, in Industrie, in die Beschaffung geht, gibt es ja teilweise so von, das Paradebeispiel sind immer Automobilhersteller, riesige Fragebögen an die Zulieferer, die beantwortet werden wollen. Und dann sind es teilweise nur 20 Menschenunternehmen, die da am anderen Ende sitzen und das beantworten müssen. Und da stellt sich dann die Frage, okay, macht das Sinn? Und ja, es macht sicherlich zum Teil Sinn, das zu beantworten und das auch dann auf dem Schirm zu haben als beantwortendes Unternehmen, um einen strategischen Vorteil zu entwickeln daraus. Ja. Aber manchmal ist es, muss man sagen, auch über das Ziel hinaus geschossen, ja, in der Sache. Aber was auf jeden Fall wichtiger werden wird jetzt auch, ist die Glaubwürdigkeit von so Nachhaltigkeit-Claims und dass man das auch belegen kann. Und das wird regulatorisch auch in absehbarer Zeit noch mal ein bisschen härter vom Umgang.
Mhm. Du machst mir wirklich hier die besten Überleitungen zu jedem Thema erneut. Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, Gütesiegel und Labels und was es da alles so gibt. So den blauen Engel kennen wahrscheinlich so die meisten, ist ja doch mit einer der bekanntesten. Und ja, insgesamt ist es ja einfach geregelt, gibt es gewisse Regularien, die da halt erfüllt sein müssen. Werden die denn wirklich deiner Meinung nach gut umgesetzt? Werden die ausreichend kontrolliert oder ist da einfach so ein bisschen mehr oder weniger schwammig formuliert, dass man da doch sich so ein bisschen vormogeln kann und einfach sagen, ja, ich habe einen blauen Engel und damit ist die Sache erledigt?
Ja, aktuell ist es noch so, dass wir sehr viele Labels haben da draußen. In der freien Wildbahn, in der Wirtschaft und so weiter. Und da kommt aber jetzt Bewegung rein. Also wir haben auch erstmal in den letzten Jahren gesehen, dass viele oder einige Unternehmen auch größere abgemahnt wurden. Und das jetzt nicht von Verbraucherschutzzentralen unbedingt nur, sondern auch von Wettbewerbsrechtshütern, also von Wettbewerbszentralen, wo gesagt wurde, das, mit dem ihr da wirbt, das geht eigentlich nicht, das könnt ihr nicht machen. Ja, und das betraf dann oft Siegel, die entweder Unklarheiten mit sich bringen oder die von den Unternehmen teilweise auch selbst vergeben wurden. So, und das ging bisher aber. Also, weil die Rechtsprechung noch nicht da war oder auch die Normen, die Vorschriften vom Gesetzgeber nicht da waren, zu sagen, das dürft ihr machen und das dürft ihr nicht. Also ich sag jetzt mal, es war schon was da, aber nicht so detailliert auf Nachhaltigkeit gemünzt. Und da kommt jetzt Bewegung rein, denn wir haben die sogenannte EMCO-Richtlinie von der EU. Das ist die, wenn ich jetzt mal auf Englisch sagen soll, Empowering Consumers for the Green Transition-Richtlinie. Das heißt Konsumenten, aber indirekt natürlich auch dann Unternehmen oder Organisationen, die Beschaffung tätigen, die einkaufen, sollen davor geschützt werden, dass Greenwashing passiert.
Ja.
Ja. Und dann werden verschiedene Labels höchstwahrscheinlich vom Markt verschwinden. Und dann sind so Labels wie der Blaue Engel, den du gerade erwähnt hast, oder andere, das EU-Eco-Label, also Dinge, die vor allen Dingen auch von der öffentlichen Hand selbst kommen, vom Gesetzgeber selbst, das werden wahrscheinlich die sein, die auf jeden Fall bleiben, weil das mit die glaubwürdigsten sind. Was aber nicht heißt, dass von privaten Organisationen die Labels in der Regel nicht weniger glaubwürdig sind. Das jetzt nicht, aber da müssen dann natürlich auch bestimmte Kriterien eingehalten werden.
Ja. Okay, du hast quasi ganz am Anfang schon so ein bisschen gesagt, dass wirklich Wettbewerber sozusagen dann eher darauf gekommen sind und wahrscheinlich einen Anwalt eingeschaltet haben und gesagt haben, hier, der achtet nicht darauf oder setzt das Label nicht richtig um. War das richtig?
Also von wem diese Initiativen ausgingen, jetzt konkret weiß ich nicht. Ne? Es gibt halt diese Wettbewerbszentrale, die halt darauf achtet, dass kein unlauterer Wettbewerb gerade mit so Green Claims passiert. Und die hat das in die Hand genommen, vor allen Dingen in den letzten Jahren, und hat halt Unternehmen abgemahnt oder sogar teilweise vor Gericht gezogen wegen nicht belegbaren Claims zum Thema Nachhaltigkeit.
Okay, alles klar. Dann, wie kann man denn, wenn man jetzt sagt, man achtet aber solche Labels, weil als Verbraucher zum Beispiel, man hat ja mehr oder weniger erstmal nur so die Labels, man kann ja da nicht so tief reinschauen, wenn man nicht wirklich Ahnung davon hat. Und wie kann man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, die Stadtreinigung braucht zum Beispiel neue Arbeitsbekleidung. Wie können die denn jetzt feststellen beim Bestellen oder beim Suchen von einem Produzenten, worauf sie achten müssen oder wo sie jetzt gute Kleidung herbekommen, die jetzt vielleicht nicht, jetzt überspitzt gesagt, in Kinderarbeit produziert wurde?
Ich würde da erstmal eine Unterscheidung machen zwischen, ist das Unternehmen, von dem ich da einkaufe, nachhaltig und in irgendeiner Art und Weise zertifiziert? Oder und ist das Produkt, was das Unternehmen mir da anbietet, also jetzt zum Beispiel die Kleidung, ist das zertifiziert? Und da könnte man sich einfach fragen, okay, worauf lege ich jetzt Mehrwert? Wahrscheinlich ist es das Produkt in dem Fall. Ich will ja vor allen Dingen das Produkt haben, aber es gibt natürlich, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich ein nachhaltiges Produkt habe von einem nicht unbedingt nachhaltigen Unternehmen insgesamt. Ja, weil die Zertifizierung jetzt gerade für Produkte bescheinigt ja erstmal nur, dass das Produkt an sich zum Beispiel Komponenten hat, die nachhaltig sind oder mit erneuerbaren Energien produziert wurde, etc. So, und dann ja, muss man sich halt überlegen, welche Vorgaben mache ich dem Unternehmen, von dem ich da einkaufen will? Und da gibt es genormte Kategorien von Labels. Ja, da gibt es eine ISO-Norm zu. Und da werden verschiedene Typklassen unterschieden im Prinzip. Und es gibt so Typklassen, da geht es eher darum, dass es Informationen gibt zu dem Produkt. Also zum Beispiel EPDs ist zum Beispiel. Das heißt, da sehe ich dann bei dem Produkt in bestimmten Umweltkategorien den und den Impact, negativ, positive Art, hat dieses Produkt auf die Umwelt. Das wurde dann berechnet. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass das Produkt gut oder schlecht ist. Also da ist jetzt erstmal, da steht jetzt immer was drin, da habe ich Zahlen, okay, sowas könnte ich anfordern. Ne? Dann muss ich aber in der Lage sein, das zu interpretieren, was da steht.
Ja.
So, und dann gibt es Labels, die bescheinigen quasi eine gute oder eine schlechte Umweltleistung. Und das sind Typ 1 Labels. Und so ein Label bekommt man nur, wenn man wirklich nachgewiesen ein Produkt anbietet, das auch umweltfreundlich oder nachhaltig ist. Das heißt, je nachdem, worauf ich jetzt aus bin, als beschaffendes Unternehmen oder Organisation, ja, sollte ich halt darauf achten, ob ich zum Beispiel so ein Typ 1 Label möchte oder so ein Typ 3 Label. Ja, das wäre schon so ein Unterschied.
Dann hat man quasi schon als Unternehmen auch so ein bisschen die Wahl, wie viel Nachhaltigkeit sozusagen man kaufen möchte.
Genau, geht es erstmal nur um Transparenz zum Thema Nachhaltigkeit? Will ich das einfach nur sehen oder will ich wirklich eine exzellente Nachhaltigkeitsperformance durch das Produkt nachgewiesen haben im Einkauf?
Sehr interessant, okay. Kennst du denn da aus deiner eigenen Erfahrung, aus deiner Praxis sehr krasse Fälle, einfach wo du gesagt hast, als du das erfahren hast, ja, das war schon prägend?
Du meinst jetzt hinsichtlich Beschaffung und was so passiert ist, was Label angeht?
Genau, ja, in Bezug auf die Labels oder ob da mal irgendwas aufgetreten ist, was du gesagt hast, das war schon, ja, ein Extremfall?
Tatsächlich eher nicht. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, und da geht es jetzt vielleicht nicht um das Produkt als solche, sondern um Dienstleistungen. Ja, also wenn du Dienstleister einkaufen willst und willst einen Lieferanten qualifizieren über das Lieferantenmanagement, wird ja unter Umständen auch über eine Ausschreibung gelöst, je nachdem, wie das dann ist. Naja, da habe ich schon halt diese Fälle erlebt, aber das war eine Privatwirtschaft, wo man dann den besagten 200 Seiten, das ist jetzt übertrieben, Fragebogen bekommt vom Automobilhersteller und dann sitzt da so ein 20-Mann-Unternehmen im Erzgebirge und fragt sich, okay, hier wird irgendwas gefragt zum Thema Menschenrechte in meiner Lieferkette. Uff, oh Gott, was mache ich denn jetzt dazu? Ja? Und diese Auskunft, die das Unternehmen gibt, ist dann aber an eine Bepunktung, an einen Score gebunden. Und das ist natürlich, wie ich sage, da muss man mit Augenmaß rangehen. Und da gibt es aber auch schon jetzt Initiativen von Seiten der EU, von Seiten der Regierung, das ein bisschen pragmatischer zu lösen. Ja, aber das ist jetzt, da geht es eher um das Unternehmen selbst und weniger um Produkte. Bei Produkten ist mir das noch nicht so aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass manchmal auch in Ausschreibungen dann relativ vage formuliert ist, dass irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit nachgewiesen werden soll und man dann vielleicht als Anbieter gar nicht weiß, okay, was genau ist denn jetzt hier gefordert? Wie halte ich denn dieses Kriterium ein?
Ja, aber ist ja auch positiv, wenn du noch nicht viel davon mitbekommen hast, ist ja auch ja, ein positiver Aspekt, dass es da vielleicht auch nicht so viel gibt, beziehungsweise jetzt du einfach noch nicht so viel davon mitbekommen hast. Wir hatten gerade schon ein bisschen das Thema Greenwashing, hast du ja quasi schon so ein bisschen angesprochen. Und gibt es natürlich auch in Bezug, wenn man quasi das Gegenteil nimmt, das Greenhushing. Genau, einfach, dass man bewusst sozusagen über gewisse Themen einfach schweigt, wenn man sagt, wollen wir einfach nicht an die Öffentlichkeit tragen. Gibt es natürlich Verschärfungen von der EU, die das Ganze so ein bisschen regulieren sollen, um jetzt zum Beispiel auch so Begriffe wie Öko oder Umweltfreundlichkeit und so weiter halt einfach ja ohne Belege verbieten zu können. Ist das in der Praxis, kann das gut umgesetzt werden oder ist das eher so, ja, schwierig zu handhaben?
Ja, also dieses Greenhushing, ich habe gehofft, dass du das fragen wirst, ja, weil das ist ein sehr schönes und kontroverses Thema ist. Ich denke, bei Greenwashing sind wir uns in der Regel einiger, egal ob Nachhaltigkeitsverfechter oder nicht, dass man sagt, ja, das wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Also das ist reputationsschädigend. Wenn ich als Verbraucher das kaufe, werde ich im Prinzip veräppelt, wenn ich das erfahre und fühle mich schlecht. Also ich glaube, es ist für beide Seiten nicht gut und irgendwann kommt es eh meistens raus, zumindest bei den größeren Unternehmen. Was jetzt Greenhushing angeht, und dann komme ich gerne gleich dazu, wie gut man das vermeiden könnte oder diese Regularien einhalten könnte. Greenhushing sehe auch ich schon in der Praxis. Ja, also hängt ja einfach damit zusammen, dass zum Beispiel durch diese EMCO-Richtlinie, die ich jetzt erwähnt habe, ja, dass dann Unternehmen weggehen und sagen, ja, ich kompensiere jetzt noch meine CO2-Emissionen, aber wenn ich mich nicht mehr als klimaneutral bezeichnen darf, hilft mir das in der Außendarstellung nicht. Denn, und da müssen wir mal ehrlich sein, ich bin ja auch Konsument selbst im Privaten und ich durchschaue auch nicht alles. Also ich sehe so ein Label und weiß nicht alles, was dahinter steckt. Ich habe auch keine Zeit, das ständig zu ergründen und noch eine Forschung anzustellen, wie jedes kleinste Label. Das macht ja niemand. Ne? Und wenn ich das schon, ich sage jetzt mal als Experte sage, wie geht es denn jemandem, der kein Experte ist? Noch schwieriger, das zu überprüfen. So, und das heißt, die meisten Verbraucherinnen, würde ich sagen, aber auch Einkäuferinnen, erwarten dann vielleicht eine eindeutige Aussage. Ja. Und wenn wir jetzt Richtung Greenwashing gehen, dann darf halt dieses klimaneutral nicht einfach mehr so draufstehen auf Produkten, die ich jetzt einkaufe. Denn das muss bewiesen worden sein, dass ich noch andere Dinge gemacht habe, um dieses Produkt klimaneutral zu machen. Also erstmal CO2-Emissionen zu reduzieren, um sie dann ja vielleicht auch zu kompensieren. So, was macht ein Unternehmen jetzt? Unternehmen sieht jetzt, aha, ich darf jetzt nicht mehr auf meine Produkte schreiben und das habe ich jetzt auch schon in der Praxis erlebt, sondern das heißt jetzt, ich leiste einen finanziellen Klimaschutzbeitrag. Das ist natürlich ein ganz anderes Signal, was von dieser Formulierung ausgeht gegenüber dem, der jetzt bei mir einkauft. Ja, der wird sagen, ach so, die leisten einen Klimaschutzbeitrag, Gerade für die jetzt weniger Ahnung haben von diesem Konzept dahinter, sagen, ja, okay, das ist jetzt aber vielleicht nicht mehr so ambitioniert. Dabei machen die das Gleiche wie vorher auch.
Ja.
Und dann gibt es halt die Unternehmen, die dann sagen, dann mache ich das jetzt nicht mehr, dann investiere ich nicht mehr in Klimaschutzkompensation. Und ja, man kann davon halten, was man will, Ablasshandel etc. Das sind ja so die Formulierungen, die in diesem Kontext fallen. Aber es ist ja besser, als wenn sie gar nichts machen würden.
Ja, das ist richtig.
Und jetzt wird es halt schwierig. Jetzt kommt diese Emco und sagt, am besten verwendet ihr nur noch, ich sage es mal plakativ und einfach gesprochen, ist ein bisschen komplexer, nur noch Typ 1 Umweltkennzeichen. Ja, das heißt, die wirklich nachweisen, dass ihr mit euren Produkten eine tolle Nachhaltigkeitsleistung erbringt. So, da gibt es jetzt aber natürlich weniger. Und das ist teilweise aufwendiger in der Zertifizierung. Und das können sich vielleicht auch nicht alle Unternehmen für jedes Produkt leisten. Das muss man auch dazu sagen. Aber das wäre dann letztendlich, das wird der Weg sein, der gerade von der Regulatorik so vorgegeben wird.
Ja. Also wäre das dann quasi auch so ein bisschen der Weg, wie man heute dann wirklich Nachhaltigkeit ehrlich kommunizieren sollte oder kommunizieren muss?
Ja, genau. Also, ja, dass ich mir überlege, so ein Typ 1 Umweltkennzeichen für Produkte oder es gibt auch die Initiative, das ist so eine internationale, also ISO ist auch international, iSeal zum Beispiel. Da geht es dann nicht nur um Produktlabels, da geht es auch um Unternehmenszertifizierungen etc. Ja, da gibt es ja verschiedene Ausprägungen. Und zu sagen, okay, gibt es jetzt ein System dahinter, das weist nach, dass das Ganze glaubwürdig ist. Ja, da ist jemand Drittes, der das zertifiziert. Derjenige, der das Label erschaffen hat, ist vielleicht nicht auch der, der das dann auf die Produkte draufpappt, ja? Sondern das ist alles getrennt. Und damit haben wir so ein bisschen Unparteilichkeit gewahrt und aber auch eine Neutralität und eine Glaubwürdigkeit. In die Richtung geht es gerade.
Ja, okay. Wäre es dann vielleicht sogar für unseren Unternehmen teilweise sogar sinnvoller, um die Glaubwürdigkeit halt nicht in Frage zu stellen, sondern wirklich auch offen über Datenlücken oder Probleme zum Beispiel zu sprechen, als es einfach zu verschweigen?
Ja, das ist auch ein schöner Aspekt, den ich auch immer wieder mit meinen Unternehmen, meinen Kunden diskutiere, jetzt gerade auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist jetzt zwar, Nachhaltigkeitsbericht ist erstmal kein Label, aber es ist ja trotzdem etwas, was ich nach außen posaune. Da rede ich ja zum Beispiel auch über Produkte, ja. Und Nachhaltigkeitsberichte werden jetzt auch immer mehr auch bei KMUs genutzt, um halt glaubwürdig, soweit es geht, weil die kleineren Berichte oft nicht extern validiert wurden, nachzuweisen, dass ich Nachhaltigkeitsinitiativen habe. Und was Datenlücken angeht, ich finde, das ist oft eine Frage der Unternehmenskultur, wie man damit öffentlich umgeht oder zumindest also halb öffentlich in Ausschreibungen und so weiter umgeht, ob man das zugibt. Aber meistens geht es eigentlich um die öffentliche Darstellung bei Datenlücken. Und ich ermuntere meine Kunden immer zu sagen, das ist alles ein Prozess. Ihr könnt nicht von jetzt auf gleich alles haben. Ihr könnt nicht die tollsten Labels haben. Ihr könnt nicht die tollsten Zertifizierungen haben. Aber sagt doch zumindest, dass ihr auf dem Weg dahin seid. Dass ihr das anstrebt, nächstes Jahr zu tun. Oder dass, wenn ihr eine Treibhausgasbilanz habt, also CO2-Bilanz für ein Unternehmen zum Beispiel, dass ihr dran sitzt, dass ihr begonnen habt, dass die ersten Daten schon da sind. Ja, oder? Und das ist ein schönes Beispiel, finde ich, in dem Fall. Es gibt das Unternehmen Haglöfs, ich hoffe, es ist korrekt ausgesprochen, also Outdoor-Bekleidung und Co. Und da gab es auf der Homepage, auf der Nachhaltigkeits-Homepage, vor ein paar Jahren, war so ein schönes Bild mit einem Claim drauf. Da stand, jetzt frei übersetzt, wir sind klimaneutral, aber wir haben gecheatet, um dahin zu kommen. So, und dann stand da ganz transparent erläutert, was sie gemacht haben. Wir haben reduziert, irgendwann haben sie gemerkt, wir wissen nicht mehr, was wir machen können. Es ist entweder zu teuer oder es gibt die Technologie nicht. Wir kaufen jetzt Zertifikate. So, und die haben das ganz offen dargestellt. Die haben gesagt, naja, klimaneutral, ja, im weiteren Sinne, weil wir haben natürlich noch Baustellen, das geben wir auch offen zu. Aber wir wollen euch zumindest sagen, dass wir da was tun. Und das war offen und ehrlich.
Das stimmt. Also kann man zumindest nicht sagen, sie hätten es nicht gesagt. Das ist auch eine Strategie, um das Ganze so umzusetzen. Denn wir haben ja quasi auch schon so ein bisschen beim nächsten Thema, und zwar den Zertifikaten. Macht es denn teilweise Sinn oder ist es denn sinnvoller, einfach Zertifikate einzukaufen und an seinem eigenen Fußabdruck sozusagen nichts zu machen oder wirklich zu sagen, okay, ich arbeite halt an meiner Produktion oder an meinen Einkäufen, die ich halt tätige und investiere dort mehr Geld und verzichte quasi aber darauf, einfach Zertifikate einzukaufen. Weil das ist ja, was macht denn mehr Sinn deiner Meinung nach?
Ja, ich könnte jetzt weit ausholen, ich versuche es aber mal kürzer zu fassen. Eventuell dann noch eine Folgefrage, können wir das klären. Also der Zertifikatehandel, das ist ja ein freiwilliger Kompensationsmarkt. Das ist ja größtenteils nicht geregelt durch irgendwelche Regierungen, kann man sagen, sondern da sind private Initiativen, die diese über Projekte diese Zertifikate generieren. So, die kann ich jetzt kaufen. Und ich habe ja schon gesagt, in den letzten Jahren gab es wiederholt Abmahnungen von der Wettbewerbszentrale, unter anderem, jetzt, was mir in Deutschland bekannt ist, auch mit namhaften Unternehmen. Ja, DM war dabei, Katjes war dabei, Süßwarenhersteller. Und das wandelt sich gerade sehr. Ne? Also deswegen auch das, was ich meinte, dass sich jemand mit klimaneutral schmückt, aufgrund von Zertifikaten, passiert eigentlich kaum noch, sondern auch die Anbieter von diesen Zertifikaten haben umgestellt, weil die waren nämlich mit im Boot. Ja, auch einer der bekannteren, ich nenne es den Namen nicht, der da vor Gericht stand, die haben jetzt auch umgestellt, da steht jetzt auch drauf, finanzieller Klimaschutzbeitrag zu Produkten. Also das heißt, eigentlich kann ich mir das als Unternehmen gar nicht mehr leisten. Also ich kann es mir eigentlich nicht leisten, einfach zu sagen, ich mache jetzt nur Zertifikate. Und ich hatte auch erst vor kurzem, weil ich auch viel mit Unternehmen zusammenarbeite zum Thema CO2-Bilanzierung, Klimaschutzstrategien, ich hatte auch wieder ein Unternehmen, die haben eine Treibhausgasbilanz erstellt, CO2-Bilanz erstellt, haben gesagt, ja, hier so und so viel Emissionen, wir wollen uns jetzt neutral stellen. War kein Riesenunternehmen. Hat dann mal geguckt auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt, wie viel das so kosten würde, kam dann zum Schluss, es kostet 400.000 Euro. Ja, das können wir eigentlich machen. Und habe ich gesagt, okay, was bringen euch denn aber die 400.000 Euro? Also klar, ihr könnt euch dann vermeintlich draufschreiben, ihr seid klimaneutral oder leistet einen Klimaschutzbeitrag, je nachdem, wie man das dann machen möchte. Und haben sie gesagt, ja stimmt, 400.000 Euro, das ist ja viel Geld. Ich so, ja, warum steckt ihr das denn nicht intern in irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen? Das bringt euch doch mehr. Das bringt euch im Zweifel sogar noch einen Benefit, indem ihr Energie einspart oder irgendwas oder energieautark wird, was auch immer. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten als immer dieses Thema Energie, was ja oft sehr eng gesehen wird mit dem Thema Klimaschutz. Und dann haben sie gemeint, ja, stimmt. Also nur rein für den Claim 400.000 Euro auszugeben, das ist vielleicht doch nicht wert. Und dahin geht's gerade und ich finde, das macht auch total Sinn.
Ja, das war auch gerade mein Gedanke, als du 400.000 Euro gesagt hast, dachte mir so, mit dem Geld kann man sehr viel anfangen, auch in einem bisschen größeren Unternehmen. Und anstelle das einfach nur, in Anführungszeichen, nur in Zertifikate zu stecken, kann man natürlich mit 400.000 Euro in einem Unternehmen sehr viel bewegen. In jeglicher Hinsicht. Also, ob es dann Einsparungen in die Energie ist, irgendwelche, von klein angefangen, man rüstet alles auf LEDs um oder wie auch immer. Also man kann ja wirklich von bis das Ganze staffeln. Und das sind 400.000 Euro schon sehr viel Geld.
Ja, für 400.000 Euro kann man auch Mitarbeitende einfach mal eine Woche freistellen und an irgendeinem Klimaschutzprojekt arbeiten lassen. Und dann hat man Win-Win. Ja, dann hat man die Leute sensibilisiert und hat gleichzeitig noch was geschafft.
Das ist auf alle Fälle richtig. Ja, ist schon eigentlich krass, auf was für Ideen manche Unternehmen halt kommen. Aber es ist ja gut, dass es dich dann gibt und du dann sagst, denk doch mal drüber nach, ob es nicht einen besseren Weg gibt.
Ich versuche mein Bestes, ja.
Dann, die Emissionen werden ja so ein bisschen in drei Scopes unterteilt. 1, 2 und 3. Und da ist ja quasi der erste Scope so ein bisschen, sind wirklich die direkten eigenen Emissionen. Dann Scope 2 so ein bisschen indirekt über zugekauften Strom zum Beispiel. Oder dann dritten halt wirklich über Lieferketten, über irgendwo, wo man halt zum Beispiel einkauft. In den meisten Fällen ist der erste Scope ja nicht zwingend das, was irgendwie den größten Punkt ausmacht. Mag es wahrscheinlich auch geben, aber nicht zwingend. Und macht es denn Sinn, einfach zu schauen, wie man den Scope 3 sozusagen am besten reduzieren kann, um dort quasi, also gar nicht im untersten Punkt sozusagen anfängt, so also wenig wie möglich halt zu produzieren an Emissionen und dann quasi einfach immer von Scope 3 guckt, dass man das reduzieren kann und dann in Scope 2 und dann wirklich im Scope 1 sozusagen, dass man so ein bisschen stufenweise das Ganze versucht zu reduzieren und halt irgendwie anzupacken.
Theoretisch ja. Jetzt kommt das Aber. Erstens, das Problem ist bei Scope 3 meist die Datenlage. Ja, auch wenn wir jetzt an Beschaffung denken, viele Unternehmen jetzt gerade auch im produzierenden Gewerbe, aber nicht nur. Ja, also auch, wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt mit einer größeren Uni, wo wir eine Treibhausgasbilanz aufstellen. Also auch im öffentlichen Sektor gibt es durchaus Organisationen, die in Scope 3 die meisten Emissionen haben und das dann oft auch in der Beschaffung. Also da gibt es ja eine externe Kategorie für Beschaffung. So, und jetzt könnt ihr natürlich sagen, liebe Lieferanten, gebt mir doch einfach die Produktfußabdrücke von euren Produkten oder von euren Dienstleistungen, die ihr mir verkauft. dann berechne ich das und dann weiß ich genau, aha, okay, das ist schlechter, das ist besser, hier kann ich anpacken, da nicht. Diese Datengrundlage haben wir aber in fast allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, nicht. So, jetzt kann ich das abschätzen trotzdem. Ne? Es gibt so kostenbasierte Möglichkeiten. Ich sage, ja, ich habe letztes Jahr für 1 Million Euro Arbeitskleidung eingekauft oder was auch immer. Und dafür gibt es jetzt einen Emissionsfaktor. Dann habe ich meine Emissionen berechnet und weiß Scope 3, ah, okay, Arbeitskleidung macht so viel aus oder irgendwelche Server, IT, das sind auch so große emissionsintensive Kategorien meistens in der Beschaffung. Super, okay. Dann habe ich es aber sehr, sehr weit entfernt von der Realität abgeschätzt. Ist aber valide, das kann ich machen. Ja, es gibt noch andere Kategorien, die meistens nicht so ganz so wichtig sind. Ja, in Scope 3 Nummer, damit man das vielleicht besser versteht. Dienstreisen, Abfall, Pendeln der Mitarbeitenden zum Arbeitsplatz, aber auch so Investitionen, meist eher für Banken wichtig. Also wenn ich an anderen Unternehmen beteiligt bin oder die in meinem Portfolio habe, das sind so die typischen Kategorien. Auch Logistik gehört dazu, vor- und nachgelagert. So, jetzt könnte ich also sagen, ja, Scope 3 ist mein großer Batzen, da fange ich jetzt an zu reduzieren. Aber erstens fehlt mir da meistens der Einfluss. Ja, ich kann natürlich auch in der Beschaffung darauf achten, dass ich das klimafreundliche Produkt anschaffe. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich den genauen Fußabdruck dieses Produktes nicht kenne, weil der Lieferant mir das ja nicht geben kann, wie mache ich das? Also wie finde ich das heraus? Und das nächste Problem ist, wenn ich das Ganze kostenbasiert bilanziert habe in der Beschaffungskategorie, werde ich nicht erkennen in den nächsten Jahren, dass ich zum Beispiel umgestellt habe von, ich sag mal, Normalpapier auf Recyclingpapier. Weil ich ja den Faktor für dieses Papier nur kostenbasiert habe. Im Zweifel kann es sogar sein, dass in meiner Bilanz die Emissionen angestiegen sind, weil das Recyclingpapier teurer ist. Und da ich ja pro Euro bilanziere, wäre das ja absurd. Also das heißt, in der Bilanz würde sich das erstmal nicht äußern. Deswegen die meisten Scope-3-Berechnungen sind erstmal dafür da zu sagen, okay, wie ist denn das Verhältnis der einzelnen Emissionskategorien zueinander? Wo habe ich denn meine Hotspots? Also um die erstmal zu erkennen, für ein sinnvolles Klimaschutzmanagement taugen die meisten Daten, muss man schon sagen, eher weniger. Ja, weil man, wie gerade geschildert, Verbesserungen oft nicht sieht. So, bei Scope 1 und 2 ist es genau umgekehrt. Da habe ich eine Top-Datenlage bei den meisten Unternehmen. Ich habe meine Energieabrechnung, ich habe meine Verbräuche vom Fuhrpark, ich habe was auch immer. Meistens Messungen, ja, oder vom Energieversorger irgendwelche Sachen. Und da habe ich auch direkten Einfluss. Ja, und dann, wie du gesagt hast, habe ich aber das Problem, Scope 1 und 2 kann ich gut reduzieren, kann auf Ökostrom umstellen etc. Aber das macht vielleicht gar nicht so viel aus in meiner Bilanz. Ja? Und da gibt es auch schöne Studien. Ich wurde ja hier so als Wissenschaftler in der Praxis angekündigt. Ja, ich habe mich da auch lange drin vertieft. Und da gibt es aber schöne Studien, die man auch, da sind wir auch beim Thema Best Practice und so, die man erstmal sich anschauen kann, wo ganz viele Treibhausgaspflanzen von Unternehmen ausgewertet wurden und dann branchenspezifisch man sehen kann, wo ist denn wahrscheinlich bei mir in meiner Branche der Schwerpunkt in der Treibhausgasbilanz. Also wo sollte ich vielleicht anfangen, wo habe ich meine Sachen? Und so kann man dann auch wieder Wissenschaft und Praxis zusammenbringen.
Sehr gut formuliert. Ist es denn noch so, dass klimafreundliche Geschäftsmodelle oder klimafreundliche Unternehmen im Sinne von oder Sicht von Banken oder Investoren besser gestellt werden beziehungsweise bevorzugt werden, wenn es um Kredite oder halt Investitionen geht?
Das geht jetzt ins Thema Sustainable Finance. Also so ist der Begriff auf EU-Ebene. Und wenn ich kurz ausholen darf, diese ganze Diskussion um die Nachhaltigkeitsberichterstattung, das kommt ja eigentlich alles genau aus diesem Aspekt, den du gerade erwähnt hast. Also die Idee der EU war ja eigentlich schon immer bei diesen vermeintlichen Bürokratielasten zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung etc. Auskünfte geben, Transparenz, dass die Kapitalgeber, also zum Beispiel Banken oder Investoren, wer auch immer, dass die genug Informationen haben, um zu beurteilen, in das Unternehmen, das ich jetzt investiere, ist das bestimmten Geschäftsrisiken zum Beispiel ausgesetzt, weil es nicht klimafreundlich wirtschaftet. Aber wir wissen, dass da was getan werden muss und dass es auch auf EU und auf deutscher Ebene diese Gesetze ja bereits gibt, die sagen, wir wollen neutral werden. So, und das wurde jetzt ein bisschen eingedampft. Lustigerweise bei der Diskussion auf EU und auf deutscher Ebene, wo gesagt wird, ja, Bürokratie und wir müssen das alles abbauen, hat die Europäische Zentralbank gesagt, das finden wir eigentlich gar nicht gut. Weil wenn ihr das abbaut, woher nehmen wir unsere Informationen, um zu sagen, in das und das Unternehmen sollen die Banken investieren? EU-Taxonomie ist übrigens auch dafür gedacht. Also falls jemand davon mal was gehört haben sollte von den Zuhörerinnen, EU-Taxonomie ist auch dafür gedacht, im Prinzip Auskünfte zu geben, um dann Banken mehr Informationen zu geben, zu wissen, wo man sinnvoll investieren kann. Nur deine Frage war ja auch, passiert das schon? Ja, ich sehe es zunehmend auch bei mittelständischen Unternehmen, dass das Rating, was man dann bekommt von der Bank, ja, so Basisscores etc., wo sich dann teilweise auch die Zinsen nach rechten, dass das auch basiert auf den Aussagen der Unternehmen, den Informationen, den Daten zum Thema Nachhaltigkeit und ja auch zum Thema Klimaschutz. Also es sind teilweise höhere Zinsen fällig sind, wenn zum Beispiel die Unternehmen nicht so gut in dem Punkt sind. Das passiert und das könnte auch in den nächsten Jahren zunehmend ein Treiber sein, dass Unternehmen nachhaltiger werden müssen, wenn sie auf Fremdkapital angewiesen sind.
Ja, okay. Also, wie wir sehen, nachhaltig kann auch langfristig Geld sparen bzw. Geld bringen, je nachdem, was man denn in dem Moment gerade braucht. Und da kommen wir zum Abschluss nochmal so ein bisschen zu dem wunderschönen Punkt. Nachhaltigkeit ist ja im Anführungszeichen immer sehr teuer oder ist verpönt als teuer, egal in welchem Zusammenhang jetzt, ob es im Thema Kleidung ist oder, ja, wie gesagt, egal in welchem Punkt eigentlich. Ist es gerechtfertigt, dass diese Meinung existiert und oder ob es denn gerechtfertigt ist, dass diese Produkte oder Dienstleistungen auch wirklich teurer sind?
Jetzt hast du mein Lieblingsthema getroffen, wenn es darum geht, wie kann alles nachhaltiger werden? Denn ich sehe eine Lösung gerade darin, dass man das über den Preis regelt. So, jetzt leben wir aber aktuell noch in einem System, wo diese Umweltschäden, sozialen Probleme, die durch nicht nachhaltige Produkte und Produktion verursacht werden, dass die nicht eingepreist sind. Also größtenteils nicht. Wir haben in der EU mittlerweile einen CO2-Preis auf bestimmte Sachen, auf CO2-Emissionen, die zum Beispiel durch die Verbrennung von Brennstoffen, Kraftstoffen entstehen. Ja, und damit haben wir schon ein Stück weit genau das. Also hier wird eingepreist, dass ein Umweltschaden entsteht. Das haben wir aber in vielen Dingen nicht, ja auch bei den sozialen Dingen nicht. So, was bedeutet das im Umkehrschluss? Naja, Produkte, die das nicht einpreisen, sind oft günstiger. Wenn ich jetzt mir Bio angucke oder irgendwelche Fair Trade, wir sind wieder bei der Bekleidung von mir aus auch, ja, also Fairwear etc., also fair und ökologisch produzierte Kleidung, die ist teurer. Ja, warum ist die teurer? Weil die Leute, die das produzieren, mehr Geld bekommen, die meistens bessere Arbeitsbedingungen haben und dann die ökologisch korrekte Bio-Baumwolle dafür genutzt wird, anstatt irgendwas anderes. So, da ist es also eingepreist. Jetzt habe ich aber die negativen Umwelt, also habe ich im Prinzip ja die positive Wirkung mit drin. Ja. Auf die negativen Sachen habe ich aber eher selten einen Preis. Ne. Deswegen wird das unökologisch produzierte oder unsozial produzierte billiger sein, ne, weil die Löhne sind niedrig. Ja, wir kennen alle diese Medienberichte Bangladesch und was da passiert ist. Das heißt, ja, wenn ich deine Frage beantworten soll, ich sehe schon gerechtfertigterweise, dass diese Produkte, die nachhaltiger sind, teurer sind, weil die das einfach schon einpreisen. Und wenn wir das konsequent überall machen würden, und das ist teilweise schwer, das zu beziffern, dann wären die Anreize auch ganz anders. Also dann würden wir anders einkaufen. Dann, auch wenn, ja, wir können jetzt viele Debatten aufmachen. Ja. Fleisch ist auch so beliebt und andere Dinge. Wo man viel auch mit Emotionen dann unterwegs ist. Aber das könnte eine Lösung sein. Mal gucken, ob das so ist. Aber wenn wir in diesem Wirtschaftssystem bleiben, ist das wahrscheinlich meiner Meinung nach eine der wenigen Lösungen, die wir haben, dass wir das über den Preis machen. Ja? Negative, positive Umwelt-, Sozialauswirkungen damit reinnehmen. Und dann löst sich das von alleine. Klingt einfach, ne?
Klingt einfach. Ob das so einfach umzusetzen ist, würde ich sagen, werden wir in der Zukunft sehen. Und ich finde, das ist auch ein guter Abschluss für unsere heutige Folge Academies. Wenn ihr noch mehr von Matthias Dahmert irgendwie hören und sehen wollt, dann schaut doch gerne mal bei uns auf der Webseite vorbei. Da bietet Matthias auch mehrere Webinare zu einzelnen Nachhaltigkeitsthemen an. Also, falls Interesse besteht, einfach mal bei uns nachschauen. Und dann könnt ihr Matthias nochmal live und in Farbe hören und sehen. Und ja, dann bedanke ich mich für die heutige Folge mit dir. Es war sehr spannend. Ich bin gespannt, was die Zukunft so in dem Thema noch so bringen wird. Und es ist ein Thema, was, glaube ich, einfach nicht mehr wegzudenken ist.
Es wird nicht wegzudenken sein. Vielleicht wird es gerade immer ein bisschen anders geframed, weil Nachhaltigkeit als Begriff nicht gern gehört wird. Aber ich denke, über andere Begriffe haben wir das eh schon überall mit drin. Und ja, ich denke, das Thema wird bleiben. Und da wird noch einiges passieren. Ich bin gespannt. Ich bin selbst gespannt, was da so passiert. Und ja, freue mich auf das, was uns so bevorsteht.
Alles klar. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge und bis zum nächsten Mal.
Das war Academies, der Interview-Podcast von evagabe.de. In 2 Wochen gibt's die nächste Folge. Folge uns gern in der Podcast-App deiner Wahl, um keine Ausgabe zu verpassen.